NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Juni 1894. Die Gründung des Internationalen Olympischen Komitees.
Apollona! Fetu illu!
Apollon, Gott des Lichts und der Ursprung des Lichts, sende deine Strahlen und entzünde die heilige Fackel für die gastfreundliche Stadt Athen. Und du, Zeus, gib allen Völkern der Erde Frieden und bekränze die Sieger des heiligen Wettlaufs.
So fängt es immer an, in einem kleinen Stadion nahe Athen. Ein Parabolspiegel bündelt die Sonnenstrahlen und bald darauf lodert die kleine Flamme. Fackelläufer bringen sie über Kontinente und mediengerecht inszeniert wird das Feuer dann über dem Austragungsort erstrahlen. Olympische Spiele. Weltumspannend bestaunen Millionen von Zuschauern ein Spektakel, das die Neuzeit der Beharrlichkeit eines normannischen Barons verdankt. Der Sportsoziologe Dr. Sven Güldenpfennig.
Man glaubt es kaum, aber es ist wirklich das Projekt eines einzelnen Menschen. Die zentrale Stellung des Franzosen Pierre de Coubertin kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Auf einem internationalen Pariser Sportkongress im Juni 1894 überzeugte der Pädagoge Coubertin die Teilnehmer von der Wiederbelebung der antiken Spiele. Ein Komitee wurde am 23. Juni einberufen und sollte für diesen Wettbewerb weltweit werben. Es war dies die Geburtsstunde des Internationalen Olympischen Komitees. Dabei hatte Coubertin eigentlich eine ganz andere Aufgabe übernommen.
Es war ursprünglich etwas, was mit der olympischen Bewegung wenig zu tun hatte. Nach dem Desaster des Deutsch-Französischen Krieges und der Depression in Frankreich hatte Coubertin den Auftrag des französischen Staates, ein Bildungsprogramm zu entwerfen zur Wiederbelebung des französischen Selbstbewusstseins. Und er hat die Idee gehabt, zu diesem Zweck ein Sportkonzept zu entwerfen.
Es machte Coubertin zu einem Visionär, dass er dabei in internationalen Dimensionen dachte und im Ausland Mitstreiter für dieses Konzept suchte. Ende des 19. Jahrhunderts eine verwegene Idee.
Die Ausgangssituation ist die, dass der aus England ja herübergekommene Sport noch keine große Resonanz weltweit gefunden hat. Und das Hauptproblem ist überhaupt gewesen, eine solche Idee erstmal zu implantieren in das öffentliche Bewusstsein.
Zudem erschwerten die politischen Konflikte ein internationales Sportlertreffen. Das junge IOC stieß vor allem in Deutschland auf entschiedenen Widerstand. Dr. August Schmidt, Vorstandsmitglied des Deutschen Turnerbundes, wehrte sich gegen Olympische Spiele.
Mögen sich die internationalen Einigungsversuche entwickeln, wie sie wollen. Was vor allem Not tut, ist das Darstellen und Kämpfen nebeneinander und untereinander auf unserem deutschen Boden. Keine internationale, sondern eine wahrhaft nationale Wettkampfidee.
Und so fand sich unter den 13 Mitgliedern der ersten Stunde kein Deutscher. Erst 2 Jahre später wurde mit Willibald Gebhardt, der Gründer des Nationalen Olympischen Komitees, in das IOC berufen. Gerade noch rechtzeitig zu den ersten Spielen der Neuzeit.
Alter unsterblicher Geist, reiner Vater des Schönen, des Großen und des Wahren, steig herab. Erscheine und erstrahle hier im Ruhme deines eigenen Landes und des Himmels.
Athen 1896. 60.000 Besucher intonierten die Hymne zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Trotz der nationalen Widerstände, es war ein Anfang. Und aus der Idee wurde eine Bewegung, die auch den Ersten Weltkrieg überstand. 1924 gab sich das IOC ein verbindliches Regelwerk. Die Olympische Charta legte die Grundsätze völkerverbindender Spiele fest. Dabei blieb Pierre de Coubertin stets Pragmatiker, sah sowohl Grenzen als auch Chancen der olympischen Bewegung.
Von den Völkern zu verlangen, sich gegenseitig zu lieben, ist nichts anderes als eine Kinderei. Von ihnen zu verlangen, sich zu achten, ist keineswegs eine Utopie. Aber um sich zu achten, muss man sich erst einmal kennenlernen. Das ist das echte Fundament des wahren Friedens.
Das wurde früh zur Strategie des IOC. Olympische Spiele als Demonstration des gegenseitigen Respekts, als weithin sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus. Aber konnte das IOC diesen hohen Ansprüchen gerecht werden? Viele Kritiker behaupten, das sei gründlich misslungen und erheben schwere Vorwürfe.
Das IOC, Organisation ohne politische Moral.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Die Nationalsozialisten missbrauchten als erste die Olympischen Spiele 1936 für ihre Propagandazwecke. Sie wurden wortbrüchig, weil sie entgegen ihrer Zusage den deutschen Juden die Teilnahme verboten. Das IOC schaute machtlos zu.
Das IOC stellt keine moralischen Ansprüche an die Gastgeber. Sie haben sich problemlos mit der Nazi-Diktatur arrangiert,
sagt der britische Journalist Andrew Jennings. Das IOC glaubte an die politische Unabhängigkeit der Spiele um jeden Preis, auch wenn die blutigen Konflikte den Sport längst erreicht hatten. Selbst nach dem Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München forderte der IOC-Präsident Avery Brundage
The games must go on.
Eine Beharrlichkeit, die auf viel Unverständnis stieß.
Es war mir unbegreiflich, wie man da einfach so tun konnte, als wäre nichts gewesen und weitermacht.
So die deutsche Leichtathletin Heidi Schüller, die die Spiele umgehend verließ. Erbitterte Kontroversen gab es auch immer wieder um die Vergabepraxis. Moskau 1980, Seoul 1988 und zuletzt Peking 2008 waren Austragungsorte, die für politischen Zündstoff sorgten. Jennings an die Adresse des IOC.
Sie hatten nie die Hoffnung, die olympischen Ideale nach Peking zu bringen. Pressefreiheit, Menschenrechte, Tibet, dafür haben sie sich nicht eingesetzt.
Ein falscher Ansatz, sagt Sven Güldefennig und hält dagegen.
Die großen politischen Erwartungen hätten von vornherein gar nicht geschürt werden dürfen, weil die Olympischen Spiele nicht die politische Kraft und Potenz haben, um ein Land sozusagen umzudrehen in seinen politischen Grundorientierungen.
Das IOC, ein korrupter Club alter Männer?
Sie denken nicht wie wir. Wir wählen, wir verlangen Rechenschaft. Wir werden gefeuert, wenn wir etwas falsch machen. Nicht so die Mitglieder des IOC. Sie verbringen ihr ganzes Leben in diesem edlen Privatclub,
behauptet Andrew Jennings. Die 107 Funktionäre und Hüter der Spiele rekrutieren sich heute noch genauso wie die 13 Gründungsmitglieder. Nicht durch Wahl, sondern durch Berufung aus den eigenen Reihen. Für Sven Güldenfennig eine glückliche Lösung.
Dieses ist umstritten, weil damit ein übliches demokratisches Delegationsverfahren durchbrochen ist. Ich persönlich halte gerade dieses Konzept für die Lebensader sozusagen der olympischen Bewegung. Denn das IOC hat sich von Anfang an in einer Welt behaupten müssen, die außerordentlich konfliktbestimmt gewesen ist und damit in dem Augenblick, wo nationale Interessen die Politik des IOC hätten bestimmen können, wäre jede dauerhafte Arbeit innerhalb dieser Organisation mit großer Wahrscheinlichkeit blockiert gewesen. Und die Tatsache, dass abgesehen von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts die Spiele immer stattgefunden haben, ist nur so zu erklären, dass das IOC diese Unabhängigkeit bewahren konnte.
Aber die Selbstrekrutierung bewahrte das IOC nicht vor Fehlbesetzungen.
Die Spiele werden den Tod der 1000 Stiche sterben, wenn wir jetzt nicht alle Dokumente offenlegen und ans Tageslicht bringen,
forderte Dave Jones, demokratischer Abgeordneter aus dem US-Bundesstaat Utah. Es gab massive Korruption bei der Vergabe der Winterspiele 2002. Barzahlungen, Reisen und Grundstücksgeschäfte. Mindestens 7 IOC-Mitglieder hatten sich bei ihrem Votum für Salt Lake City bestechen lassen. 6 von ihnen wurden daraufhin ausgeschlossen. Das IOC versprach mehr Transparenz. Der ARD-Experte Hans-Joachim Seppelt.
Es wurde damals nach diesem Skandal rund um Salt Lake City eine Ethikkommission eingeführt, um das unbotmäßige Verhalten von IOC-Mitgliedern besser zu überwachen. Nach wie vor ist das ein bisschen so wie bei der Papstwahl. Man weiß nie, was hinter den Mauern der Entscheidungsträger passiert. Also von richtiger Demokratie kann man immer noch nicht sprechen.
Das IOC oder der Ausverkauf der Spiele?
Der Athlet als Botschafter einer friedfertigen Gemeinschaft, Muskelkult als Erziehungsideal. In dieser Vorstellungswelt der IOC-Gründer mussten Sportler Amateure sein. Von jeher eine zwiespältige Forderung. NOK-Präsident Dr. Thomas Bach.
Was den Amateurismus betrifft, so ist das vielleicht weniger ein Ideal gewesen als eine Idee, die im Übrigen auch nicht von Coubertin stammt, sondern ja eigentlich von englischen Adligen, die den Amateurismus erfunden haben, um den Sport weiterhin unter sich ausüben zu können, um die Proletarier auszuschließen.
Geld und Spiele, das IOC lavierte über Jahrzehnte in einer Grauzone. Schon in den 30er Jahren machte der Begriff des Scheinamateurs die Runde. Aber erst auf dem IOC-Kongress 1981 in Baden-Baden kam die Wende. Sven Güldenpfennig?
Hier sind wichtige Zukunftsentscheidungen gefallen für das, was wir heute als IOC und Olympische Spiele kennen. Insbesondere ist damals der sogenannte Amateurparagraf abgeschafft worden. Und alle weltweit besten Sportler, egal in welchem ökonomischen Status sie ihren Sport betreiben, sind seitdem teilnahmeberechtigt. Und das hat zu der Leistungsentwicklung auch entscheidend beigetragen.
Aber nicht nur für die Sportler wurde Olympia jetzt offiziell profitabel. Unter der Führung des 1980 gewählten Präsidenten Antonio Samaranch begann das IOC, die Spiele im großen Stil zu vermarkten. Der Sportwissenschaftler Professor Günther Gebauer.
Nun gibt es eben auch diese Entwicklung, dass das Geld alles überwölbt und nichts wichtiger ist als der Geschäftserfolg. Einmal bei den Athleten, aber vielleicht viel wichtiger noch bei den Veranstaltern, den Fernsehanstalten, den Firmen, die dort Werbung treiben. Alles dies hat mit Olympia in irgendeinem Sinne nicht das Allergeringste zu tun.
Aber das IOC musste Anfang der 80er Jahre neue Wege finden. Die Spiele in Montreal 1976 hatten einen riesigen Schuldenberg hinterlassen. Die olympische Bewegung stand vor dem Bankrott. Der Sporthistoriker David Whitson.
I think the final fact is that
die olympische Gemeinde hat 1976 in Montreal eine Lektion gelernt. Nämlich, dass ein Staat allein die Olympischen Spiele nicht mehr finanzieren kann. Los Angeles hat 8 Jahre später gezeigt, wie viel privates Geld einfließen kann. Das wurde zur IOC-Strategie, dass man vor allem transnationale Konzerne in die Finanzierung einbezog.
Olympia litt zeitgleich massiv unter der Ost-West-Konfrontation. Die Spiele in Moskau 1980 wurden von einem Boykott der USA und westeuropäischer Staaten begleitet. Für 1984 gab es mit Los Angeles nur noch einen einzigen Kandidaten.
Um 1980 standen die Spiele vorm Exitus. Die politische Erpressbarkeit ist durch die starke Aktivierung, Mobilisierung von ökonomischen Mitteln ein Stück weit neutralisiert worden.
Das IOC machte Olympia nun zu einer Weltmarke, mit den Kommerzspielen von Atlanta 1996 als Höhepunkt. Nach der Allgegenwart von Werbung forderte selbst der Pate der Vermarktung, Antonio Samaranch, eine Umkehr.
Natürlich brauche man Geld, um die Olympischen Spiele zu organisieren. Doch gleichzeitig müsse man darauf achten, dass diese Vermarktung nicht dazu führt, dass die Sponsoren zu großen Einfluss auf Durchführung und Auswahl der Spiele erhalten.
Eine Mahnung, die das IOC indes nicht daran hinderte, bis zu den Spielen in Peking 2008 immer neue Rekordsummen für Vermarktung und Fernsehrechte aufzurufen.
Das IOC oder Höchstleistung um jeden Preis?
Dabei sein ist alles.
War nie eine Losung des IOC.
Dabei sein ist wichtiger als siegen.
Soll Coubertin einmal gesagt haben. Der eigentliche Grundgedanke der Spiele war aber immer
Citius, Altius, Fortius. Schneller, höher, stärker.
Hieß es schon 1894 auf dem Gründungskongress. Seit 1949 hat das IOC sein Leitmotiv urheberrechtlich geschützt. Es drückt aus, was von den Spielen erwartet wird. Die Faszination der Höchstleistungen.
Neuer Weltrekord, neuer Weltrekord. Er kämpft um einen neuen Weltrekord.
Eine solche Zeit war noch nie möglich.
Olympia liebt die Sieger, nicht die Mitläufer. Geld, Ruhm und Medaillenglanz haben einen verführerischen Sog und so stehen Spitzenleistungen längst unter Generalverdacht. Zwar hat das IOC dem Doping einen entschiedenen Kampf angesagt, ihn bis jetzt aber nur halbherzig geführt. Noch einmal der Sportsoziologe Dr. Sven Güldenpfennig.
Der Sport selbst ist in seinem Spitzenbereich heute hochgefährdet durch das Problem Doping insbesondere. Und dieses ist seitens des IOC in wirklich gravierender Weise vernachlässigt worden über lange Zeit. Und das ist eigentlich das olympische Kernproblem, das das IOC unzureichend gelöst hat bisher. Und hier muss es zu neuer Glaubwürdigkeit finden.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Gründung des Internationalen Olympischen Komitees am 23. Juni 1894. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den römischen Kaiser Vespasian.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.